Ganz herzlich willkommen zur neuen Folge vom Pokolit Podcast. Mein Name ist Anna von Rath und mit mir sitzt hier
Susi Peter.
Bevor wir heute ins Thema einsteigen, möchte ich zwei ganz kleine Dinge ankündigen. Und zwar findet ihr auf pokolit.com einen neuen Open Call. Wir suchen wieder Menschen, die Rezensionen, Essays oder Interviews für Pokolit schreiben, führen wollen. Und die zweite Ankündigung ist, dass wir ein Buch geschrieben haben. Das Buch Macht Sprache, ein Manifest für mehr Gerechtigkeit, erscheint am 26.09. im Ullstein Verlag. Wer das Buch jetzt schon vorbestellen möchte, kann sich ein signiertes Exemplar im Autorenwelt Online-Shop sichern. Den Link dazu und auch zum Open Call teilen wir in den Shownotes. Und jetzt geht's zum Inhalt. Susi, worüber reden wir denn heute?
Wir reden heute über Kreolsprachen und wie diese in der Literatur verwendet werden und über eines meiner Lieblingsbücher, The Mermaid of Black Conch von Honey Groove.
Genau, und ich habe genau zu dem Thema auch noch mit einem Linguisten gesprochen, mit Ryan Durgesing, der einen Schwerpunkt auf Kreolsprachen hat. Und das Gespräch mit Ryan habe ich auf Englisch geführt. Wir spielen Ausschnitte aus dem Gespräch in Englisch hier rein und liefern euch dann im Anschluss die Übersetzung. Und als erstes lassen wir ihn sich mal selbst vorstellen.
Hi, I'm Ryan Durgesing. I'm a research fellow at Ruhr University Bochum, where I focus on Caribbean linguistics, English linguistics. I'm interested very much in standard variation in the Caribbean and the Creole varieties of the Caribbean. I am from Trinidad and Tobago, so I feel a personal connection to my research. And those really are my kinds of research focuses and also what I teach on.
Ryan hat gerade gesagt, dass er an der Ruhr-Universität Bochum arbeitet, dass sein Schwerpunkt auf karibischer und englischer Linguistik liegt und er sich für die Standardsprachen und Kreolsprachen in der Karibik interessiert. Da er aus Trinidad und Tobago ist, hat er auch eine persönliche Verbindung zu dieser Arbeit. Susi, meine erste Frage an dich wäre jetzt, was würdest du denn sagen, was sind überhaupt Kreolsprachen?
Kreolsprachen sind, was wir in der Linguistik nennen, typische Kontaktsprachen. Also sie entstehen durch einen Sprachkontakt. Es sind immer zwei Gruppen involviert, die nicht die gleiche Sprache sprechen. Und dadurch entsteht eine neue Sprache durch diesen intensiven Kontakt miteinander. Kreolsprachen haben aber einen vollständigen Wortschatz, eine komplexe Grammatik und aber auch Personen, die diese Sprache als Erstsprache sprechen. Und es gibt immer eine dominante Sprache. Das ist bei Kreolsprachen meistens Sprachen wie Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, also Kolonialsprachen, und eine untergeordnete Sprache, häufig afrikanische Sprachen durch die Geschichte der Versklavung.
Genau. Moment, nur eine untergeordnete Sprache oder verschiedene untergeordnete Sprachen?
Es können verschiedene untergeordnete Sprachen sein. Ist manchmal gar nicht so einfach, das tatsächlich zu identifizieren. Aber das variiert von Kreolsprache zu Kreolsprache. Es ist aber meistens so, dass die dominanten Sprachen den Wortschatz liefern und die untergeordneten Sprachen die Grammatik.
Ach, spannend. Ich habe Ryan auch gefragt, wie er Kreolsprachen definieren oder erklären würde, und das hören wir jetzt mal kurz.
Broadly speaking, a Creole language is a language that is created by speakers when people who do not share a language in common are forced together. So you have many different people speaking often many different kinds of languages, which are not related to each other, but they're put into a space of high contact. And they are forced to create a communication system where they can, well, communicate with each other.
Ryan sagt in diesem Ausschnitt, ganz ähnlich wie du, Susi, wenn unterschiedliche Menschen, die gezwungenermaßen zusammenleben, aber keine gemeinsame Sprache haben, eine Sprache für sich entwickeln, ja, weil sie eine Kommunikationsform untereinander brauchen, dann ist es wird es eine Kreolsprache.
Genau, die entstehen immer aus einem Bedarf heraus, weil einfach die Notwendigkeit besteht, miteinander zu kommunizieren.
Genau, und ihr habt beide in euren kurzen Erklärungen darüber gesprochen, dass es Kontaktsituationen gibt. Und du hast Kreolsprachen sogar als Kontaktsprachen bezeichnet. Kannst du da noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen?
Also in der Linguistik wird über Sprachkontakte gesprochen, die ja ganz unterschiedlich aussehen können. Das kann Handel sein, der entsteht, wenn Leute oder Menschen aufeinandertreffen, die nicht die gleiche Sprache sprechen. Aber häufig ist es halt durch Kolonisation entstanden, weil Menschen versklavt und verschleppt wurden in Regionen, wo sie die Sprache nicht sprechen.
Okay, und dann hören wir auch hier wieder, was Ryan dazu zu sagen hat.
The prototypical contact situation that we talk about nowadays really arises out of European colonization. There are many other Creole varieties as well, but many of them that are modern have as their genesis European colonization, where you had the Atlantic slave trade, where many people were taken and enslaved from West Africa and brought across the Atlantic to populate the Americas. Also, this happened in the Pacific with Eastern Africans and also South Asians, other peoples as well. These people were brought onto large plantations to work on different agricultural projects, largely in the Caribbean where I'm from, sugarcane. And many of these, at first enslaved Africans, then later on indentured Indians after the end of slavery, were put into situations where many of them did not speak the same language, and were then also being spoken to or expected to perform in some kind of English from the overseers and the plantation owners, their enslavers. And so over time, sometimes gradually, sometimes quickly, a new mode of communication had to be developed. One of the defining things about a Creole language that might be different from other varieties would be that Creole varieties tend to become the first language of communities. So the children grew up hearing this new kind of language that is often an admixture, retaining the words from often from the European languages, but grammars that are restructured, that take things from the other languages, that create new things. And these children acquire this and they really it becomes their first language.
Ryan hat gesagt, dass die prototypische Kontaktsituation, aus der eine Kreolsprache entsteht, durch den europäischen Kolonialismus entstanden ist. Und es gibt noch andere Kreolvarianten, aber viele haben sich entwickelt, als Europa mit der kolonialen Expansion und mit dem Versklavungshandel begann. In der Zeit wurden viele Menschen aus Westafrika gewaltsam entführt, über den Atlantik in die Amerikas gebracht und dort mussten sie dann auf den Plantagen in der Versklavung arbeiten. Und als die Versklavung abgeschafft wurde, gab es stattdessen viele ZwangsarbeiterInnen aus Asien. Diese verschiedenen Gruppen trafen, also zum Beispiel in der Karibik, alle aufeinander und mussten Kommunikationswege für sich finden. Außerdem wurde von ihnen erwartet, dass sie mit ihren Versklavern, also mit den europäischen PlantagenbesitzerInnen, Englisch sprechen oder eben andere europäische Sprachen. Und so entstanden diese verschiedenen Kreolsprachen. Und die Sprachen entwickelten sich über Generationen hinweg und sind die Erstsprache von denjenigen, die jetzt diese Kreolsprachen nutzen. Ich habe mich noch gefragt, Susi, es gab doch schon früher Kontakt zwischen Menschen. Gab es vor dem europäischen Kolonialismus keine Kreolsprachen?
Du hattest mir die Frage ja schon vorher so ein bisschen gestellt und ich habe tatsächlich versucht, das herauszufinden, habe aber keine gefunden. Immer, wenn ich mir Sprachen angeschaut habe, Kreolsprachen, haben sie einen Einfluss, der entweder Englisch ist, Portugiesisch, Französisch, Niederländisch. Also ich kann einfach nur sagen, ich kenne keine, aber ich bin auch keine Spezialistin in Kreolsprachen.
Und neben Kreolsprachen habe ich schon öfter den Begriff Pidgin gehört. Ist es denn das Gleiche oder unterscheidet sich das irgendwie?
Nee, da gibt es tatsächlich einen Unterschied, der auch manchmal gar nicht so einfach zu, also ist gar nicht so einfach zu trennen, Pidgin und Kreolsprachen. Pidgin entsteht aus den gleichen Kontaktsituationen heraus. Die Personen, die Pidgin sprechen, es ist aber nicht deren Erstsprache, sondern es ist eine weitere Sprache, die sie sprechen, die sie dann nutzen mit den Personen, die ebenfalls dieses Pidgin sprechen. Und Kreolsprache hingegen hat Personen, die die Sprache als Erstsprache verwenden. Pidgin hingegen hat es nicht.
Ja, Ryan hat mir das ungefähr genauso erklärt und hat mir aber auch gesagt, dass der Unterschied zwischen Kreolsprachen und Pidgin in der Linguistik heiß diskutiert wird. Hier hören wir auch noch mal kurz rein, wie er das ausdrückt.
Well, this is a hotly debated topic in Creole linguistics. Big part of it has to do with whether or not a Creole variety has native speakers or not. So supposedly, when you have pidgin varieties, it's nobody's first language. But a Creole variety is people's first language. It becomes the language that children acquire and they speak growing up, and then it becomes their main mode of communication for all facets of their life later on. So pidgins don't tend to have this kind of widespread use for everyone within a speech community, and they don't tend to be people's first language, but they are used sometimes for inter-ethnic communication, etc.
Als nächstes würde mich interessieren, wie Kreolsprachen wahrgenommen werden.
Kreolsprachen werden häufig leider immer noch wahrgenommen als Sprachen, die unterentwickelt sind. Das ist ein ganz furchtbares Wort, aber so lässt es sich leider beschreiben. Sie haben einfach eine sehr negative Konnotation. Ich fand es sehr interessant. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen von dem Schriftsteller Patrick Chamoiseau, der aus Martinique stammt. Und der erzählt, wie er aufgewachsen ist. Und seine Erstsprache ist eine Kreolsprache. Und dann kam er aber in die Schule und dort wurde die Kreolsprache nicht unterrichtet, sondern es wurde Französisch unterrichtet und er beschreibt in dem Artikel, wie damit seine Spontanität in der Sprache verschwand, gewisse Sprachwendungen, weil er im Kopf einfach die ganze Zeit damit beschäftigt war, zu übersetzen und benennt halt auch, dass sich natürlich nicht alles übersetzt lässt und dass damit ganz, ganz viel Kreativität verloren gegangen ist und auch seine Persönlichkeit, also ein Stück weit Identität. Und ein anderes interessantes Interview mit dem Linguisten Kofi Yagbo, der erzählt davon, dass früher die Theorie bestand, dass versklavte Personen nicht in der Lage sind, korrektes Englisch oder Französisch zu lernen, was natürlich totaler Quatsch ist, und dass sie aus der Not heraus diese Sprachen entstanden sind und sie einfach Brocken der Sprachen aufgeschnappt haben. Aber er hat in dem Gespräch ganz interessant gesagt, dass man heute eigentlich eher davon ausgeht, dass es eine Form des Widerstandes war, dass die Sprache nicht gelernt werden wollte von den versklavten Personen, um sich ganz klar abzugrenzen und dass es dazu zu dieser radikalen Veränderung des Englischen oder auch des Französischen kam.
Das ist ja total spannend. Jetzt hören wir noch, was Ryan mir dazu erzählt hat.
This is a very, very good question, because I like how you phrase it about perception. Because in a very real structural and linguistic sense, no language or variety or dialect or anything is good or bad. They just simply have to do what they need to do for communication for their speakers, and then they are successful. But we know that this is not how, in reality, people perceive languages, dialects, and varieties. Some languages, varieties, dialects, whatever you want to call them, are perceived as being better than others. And this has to do a lot with power. Who speaks the language? And what is their relative relationship to power? So in the Caribbean, for all of our colonial past, the languages of power were really the European languages. So English, French, Spanish, especially the standard varieties of these, were really the elite languages. Whereas the Creole varieties were spoken really by the people who were on the bottom of the social ladder, the enslaved, the indentured, and then later on, really the poor. And so the associations with Creole really are tied to the associations with their speakers. All kinds of negative associations of low social class and education and those kinds of things. That, I would say, was really the defining perception of the European languages, the Creoles, in the pre-independence era. Coming out of the independence era, though, gradually we have seen that as these small states have gained confidence in themselves as national identities, as real national powers, Creoles have come to be associated more and more with the language of us and who we are as a people. So in the post-independence era, what you found is gradually Creoles have begun to shift away from just being the languages of low social class to really having more and more social power, where now I would say that in the 21st century, there's an expectation that full citizen status, full nation status really depends on your ability to exploit both both of these kinds of varieties or different varieties within different contexts. And so in certain contexts, you expect to hear Creole, and in other contexts, you might expect to hear a more standard variety. So perceptions have changed, are changing, though they have been slow to change in some ways.
Okay, Ryan hat erklärt, dass es aus linguistischer Sicht eigentlich keine guten oder schlechten Sprachen gibt. Menschen möchten miteinander kommunizieren und machen dafür mit Sprache alles, was dafür nötig ist. Und in der Realität ist es aber so, wie du, Susi, ja auch schon gesagt hast, dass Menschen verschiedene Sprechweisen bewerten und dass das letztendlich ganz viel mit Macht zu tun hat. Und in der Karibik waren wegen der Kolonialgeschichte eben die europäischen Sprachen, Englisch, Französisch, Spanisch und auch Portugiesisch, die Sprachen der Macht. Sie waren der Standard und die Sprachen der Elite. Und Kreolsprachen wurden hingegen von denjenigen gesprochen, die in der sozialen Hierarchie ganz unten standen. Und Kreolsprachen sind deshalb immer noch mit einem niedrigen sozialen Status, mit geringerer Bildung und so weiter verbunden. Aber langsam werden die karibischen Staaten selbstbewusster und auch durch die Unabhängigkeitsbewegungen würde Ryan sagen, dass für Menschen im 21. Jahrhundert in der Karibik dazugehört, beides zu sprechen, also die Standardvariante und die Kreolsprache. Also es ist so ein bisschen so ähnlich wie du gesagt hast, Susi, dass es auch widerständig benutzt werden kann. Und dann habe ich mich aber natürlich gefragt, ob Kreolsprachen eigentlich auch in bestimmten Regionen offizielle Landessprachen werden, wenn sie nämlich ja die Erstsprachen von so vielen Menschen sind.
Ja, wie schon am Beispiel vom Autor Patrick Chamoiseau ist es nicht so einfach. Also wie er ja beschreibt, dass die Kreolsprache zum Beispiel nicht in der Schule gelehrt wurde. Also es gibt wenige Fälle, in denen es so ist, dass die Kreolsprache zur Landessprache wird. Mir ist allerdings ein Fall bekannt, wo die Linguistik helfen konnte. Die Romanistin Annegret Bollet, die an der Uni Bamberg gelehrt hat, hat zum Beispiel das Seychellen-Kreol untersucht, hat eine Grammatik verfasst und eine Orthographie entwickelt, so dass das Kreol dann auch an den Schulen unterrichtet werden konnte. Und es wurde dann tatsächlich auch neben Englisch und Französisch zur offiziellen Amtssprache des Landes.
Spannend. Ja, Ryan hat mir dazu ein bisschen was über die Karibik erzählt. Da hören wir jetzt mal rein.
The question is as difficult to answer as the coastal areas of Central America and South America and all of the Caribbean islands that we can talk about. That's a very, very wide sense, but it's also in some ways people will not define it like that and have a more restrictive sense. I say that to mean that we are not particularly sure about how many Creoles are exactly spoken because for the vast majority of them, they do not have official status within the countries in which they're spoken. So that makes it kind of difficult to clearly define how many Creoles there might be and how many Creole speakers there are. But some rough estimates, I can give you those. So there are roughly about 44 million speakers within the Caribbean. Many of them would speak different Creole varieties. Large Creole varieties like French lexified Creoles, meaning that the French vocabulary is used in these Creoles. Haiti alone has about 11 million speakers of Haitian Creole. Haiti is one of the countries in the Caribbean where actually their Creole does have official status, one of the few. When it comes to English Creoles, there are about 6 million speakers of different English Creoles depending on the different territories. As I said, I'm from Trinidad and Tobago, and we are the second largest by demographic number English-speaking Creole and / English official Caribbean country, the first, of course, being Jamaica. So we have about 6 million in total English-speaking peoples within the Caribbean. It would be fair to say that the vast majority of them, probably as their first variety or their first language, have an English Creole as their first. Other French territories, about 2 million. You asked about official status, so I gave you the example of Haiti. There is one other Creole variety, Papiamento, spoken in the ABC Islands. This is a Portuguese lexified Creole that also has official status. But apart from those, none of the Creole varieties have true official status within their countries.
Ryan hat erklärt, dass es erst einmal schwierig ist, genau zu definieren, was alles zur Karibik gehört. Also manche sagen, die Karibik reicht von den Küstengebieten von Südamerika und Mittelamerika über alle Inseln dazwischen. Und dass es auch eigentlich unklar ist, also wie viele Kreolsprachen es in diesem Gebiet gibt. Und ein Grund dafür ist eben, dass sie selten die offiziellen Landessprachen sind. Es gibt also ungefähr 44 Millionen Menschen in der Karibik und sie sprechen verschiedenste Kreolsprachen. In Haiti ist Kreol die offizielle Landessprache und das ist ein französisch basiertes Kreol. Allein dort gibt es 11 Millionen KreolsprecherInnen. Und dann hat er aber auch noch von ein paar portugiesischen oder englisch basierten Kreolsprachen gesprochen, die tatsächlich doch auch offizielle Landessprachen sind.
Es gibt auch deutsche Kreolsprachen. Allerdings ist nur eine bekannt. Die Kreolsprache wird Unserdeutsch genannt. Die ist im 19. und 20. Jahrhundert entstanden unter Mixed-Race-Kindern in einer Missionsstation in Papua-Neuguinea, die vom Deutschen Reich verwaltet wurde. Die heutigen SprecherInnen leben aber hauptsächlich in Australien, weil sie dann dorthin ausgewandert sind. Es gibt aber nur noch circa 100 ältere Menschen, die diese Sprache sprechen und die SprecherInnen sind alle über 65. Also diese Sprache stark vom Aussterben bedroht und wird von einigen deutschen LinguistInnen gerade stark untersucht, damit das alles festgehalten werden kann.
Ja, und ich finde es da in dem Punkt auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Deutschland war eine Kolonialmacht und hat auch im Pazifik kolonisiert. Jetzt lass uns doch vielleicht mal zu Kreolsprachen in der Literatur kommen, weil unser Thema hier in dem Podcast ist ja eigentlich die Sprache der postkolonialen Literatur.
Da dann erstmal die Frage an dich, Anna. Wird in der Literatur, wenn dort Kreolsprachen verwendet oder auch Pidgin?
Also wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass es nur eine Kreolsprache gibt, die deutschbasiert ist. Und ich habe noch nie einen Roman gelesen, in dem diese Kreolsprache verwendet wurde. Das heißt, ich kenne eigentlich hauptsächlich Bücher, in denen zum Beispiel karibische Kreolsprachen verwendet wurden. Und wir haben letztens eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht und da wurde zum Beispiel direkt Sam Selvins Lonely Londoners erwähnt oder auch die Mermaid von Black Conch, über die wir jetzt ein bisschen mehr sprechen wollen, von Monique Roffey. Zu Monique Roffey. Sie wurde in Port of Spain in Trinidad geboren und heute pendelt sie zwischen der Karibik und Großbritannien. In Großbritannien unterrichtet sie Creative Writing an der University of Manchester in der Meerjungfrau von Black Conch. Das wurde ins Deutsche übersetzt von Gesine Schröder. Greift Roffey den Meerjungfrauenmythos auf, lässt die Geschichte dann aber in einem kleinen karibischen Fischerdorf spielen und verhandelt einerseits koloniale Zusammenhänge, aber eben auch jahrhundertealte patriarchale Traditionen. Und du hast ja The Mermaid of Black Conch mit großer Begeisterung gelesen. Was macht das Buch denn aus sprachlicher Sicht so besonders?
Ja, ich habe das Buch wirklich mit sehr, sehr großer Begeisterung gelesen, weil Sprache so ein zentrales Thema in dem Buch ist. Ich finde, Monique Roffey zeigt sehr, sehr gut in dem Buch, wie identitätsstiftend Sprache ist und zeigt an Beispiel der Insel Black Conch, auf der Black Conch Kreol gesprochen wird. Also sie hat sich quasi diese Kreolsprache ausgedacht für dieses Buch, die aber sehr, sehr stark von karibischen Kreolsprachen beeinflusst ist. Und sie zeigt sehr, sehr gut an diesem Beispiel, wie dieser Sprachraum durch die Kolonisation beeinflusst wurde. Und das sehen wir an den unterschiedlichen ProtagonistInnen des Buches. Akaya, das ist die Meerjungfrau, die stammt von der indigenen Bevölkerung der Taino ab und wurde damals dann in eine Meerjungfrau verwandelt und durch die Kolonisation wurden Krankheiten in diese Gegend geschleppt und daran sind die Bevölkerung der Taino letztendlich verstorben. Akaya wird in dem Buch von den US-amerikanischen Touristen gefangen. Der Fischer David Baptiste rettet sie und nimmt sie bei sich auf und dann verwandelt sie sich langsam wieder in einen Menschen, kann aber erstmal nicht mehr sprechen, weil sie ihre Sprache komplett vergessen hat. Im Buch folgt man dann halt ihren Gedanken, wie traurig sie ist, wie einsam sie sich fühlt. Irgendwann bringt Miss Wayne, ein anderer Charakter, auf den ich gleich nochmal genauer eingehen kann, bringt ihr aber Black Conch Englisch bei oder Black Conch Kreol. Dann kann sie sich auch irgendwann wieder an einzelne Wörter aus dem Taino erinnern. Was ich total spannend finde, weil ich dann mal nachgeschaut habe, wo Monique für diese Wörter her hat, weil es lässt sich wirklich schwer sagen, wie diese Sprache früher aussah.
Okay, und jetzt hast du von Miss Rain gesprochen auch. Das ist auch eine weiße Figur, die aber eben aus Black Conch kommt. Dieses Black Conch Kreol spricht. Willst du noch ein bisschen mehr zu ihr sagen?
Ja, genau. Also Miss Rain besitzt in kolonialer Tradition als weiße Person fast den Großteil der Insel, ist aber sehr, sehr geschätzt unter der Bevölkerung von Black Conch. Und es ist ganz interessant, weil sie spricht auch Black Conch Kreol. Und die US-Amerikaner, die auf der Insel sind, sind total schockiert, dass sie diese Sprache spricht und halt nicht Standard American English und werten sie deshalb gleich ab. Im Buch wird die Sprache dann beschrieben als Backwards und so weiter, dass das so ein bisschen auch zu so einem Konflikt führt, dass sie weiß es, aber diese Sprache spricht, was für viele Personen einfach in der Identität nicht zusammenpasst. Auch noch ein interessanter Charakter in dem Buch ist David Baptiste, der Fischer, der Akaya aus dem, also sie vorher schon kennenlernt, er spielt immer Gitarre für sie, sie findet seinen Gesang ganz toll. Zwischen den beiden gibt es auch so eine ganz zarte Liebe, die sich entwickelt. Aber was bei ihm sehr interessant ist, und das zeigt auch nochmal einen Unterschied zu anderen BewohnerInnen der Insel, ist der Einfluss des Französischen. Also er verwendet auch immer mal wieder so französische Wörter, wenn er spricht. Sein Name, David Baptiste, ist offensichtlich französisch. Und das ist auch eine schöne Stelle im Buch, wo er sehr deutlich macht, dass der französische Name daher stammt, dass seine Vorfahren versklavt wurden und letztendlich, dass der Nachname des Plantagenbesitzers war und er eigentlich seine Wurzeln gar nicht kennt, weil er seinen Nachnamen nicht kennt und er nicht genau weiß, wo seine Vorfahren eigentlich herkommen.
Ja, spannend.
Was ich mich gefragt habe, Anna, ist, wie wird mit Kreolsprachen umgegangen in deutschen Übersetzungen?
Ja, also das ist eine große Herausforderung für die Übersetzung. Normalerweise würde ja Standard Englisch dann in Standard Deutsch übersetzt, aber es gibt nicht so ein direktes Pendant für verschiedene Kreolsprachen oder Dialekte. Und ich habe ja schon anfangs erwähnt, The Mermaid of Black Conch wurde von Gesine Schröder übersetzt ins Deutsche. Und die hat einen sehr schönen Beitrag im Toledo Journal veröffentlicht. Das verlinken wir in den Shownotes, wo sie da ganz ausführlich drüber schreibt, wie sie vorgegangen ist. Eine Sache, die unter ÜbersetzerInnen gesagt wird, was Gesine auch in ihrem Text schreibt, ist, Dialekt mit Dialekt zu übersetzen ist tabu und Dialekt mit Umgangssprache zu übersetzen ist feige. Aber trotzdem müssen wir, wenn wir Texte übersetzen wollen, ja irgendwelche Lösungen dafür finden. Und dann ist es oft so, ja, dass Übersetzer in verschiedene Marker setzen oder quasi neue Dialekte oder Sprechweisen entwickeln für die Übersetzung. Und wir werden uns aber mit dem Thema Übersetzung auch nochmal ganz ausführlich in einer der nächsten Folgen auseinandersetzen, wenn wir nämlich mit einer Person sprechen, die da aus ganz eigener Erfahrung sprechen kann. Ich habe in meinem Gespräch mit Ryan auch noch über weitere Literatur aus der Karibik gesprochen und da hören wir jetzt auch noch mal rein, welche Bücher er als besonders bemerkenswert oder vielleicht interessant erwähnt.
Of course, all writing is representation, as we know, and so I think that that's a basis from where we can begin. Historically, when Creoles were kind of represented in writing, they were not done in really an authentic kind of way. In the colonial period, they were often written by people who did not speak the varieties and who were rather mimicking or making fun of the people who were speaking them. It was really a way to kind of exoticize the Caribbean speakers. Coming on, as more and more of local literature developed, more speakers themselves who had access to education and who could then begin to write would be able to more authentically represent Creole speech, either through spelling choices or by using grammar to represent their characters. Though in the pre-independence era, what you would more likely find is a kind of distance where Creole varieties would kind of be used to characterize the lower social classes, where the narrator or the first person narrative voice or whatever but often still write in a standard variety. Closer to the independence era, coming up on, like, say, for instance, the Windrush generation of Naipaul and Lamming and Harris, etc., you saw this kind of use of Creole in dialogue between characters, really as a means to characterize the society and to characterize the the people's place within their world, even while the narration stayed very much in a standard English. This could be used for all kinds of reasons. For Naipaul, one of my areas of interest, he would often use this as a kind of satire or a way to distance the third-person omniscient narrative voice away from characters, for instance. Though this was not a monolith, Sam Selvon, another Trinidadian author, wrote, I think, one of the defining novels of the time, Lonely Londoners, using Creole, where he set all of his characters as migrants in London and used Creole in the narration and the dialogue to really reinforce how these people are trying to, in his words, kind of do colonialism in reverse or to colonize the space of London themselves. So that was the kind of mix that you would get in the close to independence era and a little bit afterwards. Growing out of independence, what you would find gradually is more of a command of using Creole at all levels of narration throughout, and for using it for all kinds of political purposes. To write is a political act anyway, but to use, especially in a post-colonial context, to use the languages that were formerly associated with the lower social class as the voice of authority in narration really took on more and more prominence. You see this in the writing of Earl Lovelace and more coming up to today, where this has become so prevalent that Marlon James could win one of the most prestigious writing prizes in the world, the Man Booker Prize, in 2015 for his novel, A Brief History of Seven Killings, which is written in all of the magnificent variety of Jamaican that you can imagine, from the very deepest level of the Creole all the way to the standard and everything in between. And that could be given wide acclaim. And even one of my fellow Trinidadians, Kevin Jarrett Hosine, just won a major British award for Hungry Ghosts, which uses Trinidadian Creole throughout in very interesting ways as well. So you really can trace, kind of in a political sense, the representation of Creole in our fiction alongside our political status and relationship to coloniality. You have a colonial mimicry and a pre and slightly post-independence or around independence use of it as dialogue and to integrate it into life to now in a kind of decolonizing way.
Das war jetzt ein richtiger Überblick über die sprachlichen Entwicklungen in der karibischen Literatur und ihre politische Bedeutung von der Kolonialzeit bis heute. Ich fasse kurz zusammen. In der Kolonialzeit wurden Kreolsprachen nicht authentisch dargestellt und oft eher exotisierend eingesetzt. Aber in den Jahren vor der Unabhängigkeit änderte sich das dann langsam und Kreolsprachen wurden mehr und mehr in Dialogen verwendet. Ausschlaggebend für diese Veränderungen waren unter anderem Romane wie The Lonely Londoners von Sam Selvon, was in deutscher Übersetzung übrigens den Titel Die Taugenichtse trägt und von Miriam Mandelko übersetzt wurde. Ab dann wurden Kreolsprachen immer häufiger auf allen Erzählebenen von karibischen AutorInnen verwendet. Und dass Kreolsprachen in der Literatur anerkannter geworden sind, drückt sich unter anderem auch darin aus, dass AutorInnen, die sie verwenden, prestigeträchtige Preise gewinnen können, wie etwa Marlon James. Und nach diesem Überblick, den Ryan mir gegeben hat, habe ich ihn auch noch gefragt, auf einen Roman vielleicht etwas ausführlicher einzugehen. Und er hat mir dann von V.S. Naipaul The House of Mr. Biswas vorgestellt. Und kurz zu Naipaul. Naipaul wurde 1932 in Trinidad und Tobago geboren und ab 1950 lebte er in England und erhielt 2001 den Nobelpreis für Literatur.
I really love his Trinidadian novels, particularly what I consider to be really the defining Trinidadian novel of the 20th century, A House for Mr. Biswas, which won him, I would say, the acclaim and the power of that novel was really one of the major reasons why he won the Nobel Prize in the early 2000s. The Trinidadian novels really, I think, represent a particular snapshot of Trinidadian identity that is still quite relevant for many of us. I mean, I'm largely a 21st century man, but I see so much of my family going back generations represented in A House for Mr. Biswas. So I really do recommend that novel as one of the ways, not the complete way, but one of the ways to understand certain aspects of Trinidadian identity. So House of Mr. Biswas is really, is set at the beginning of the 20th century and traces the development of Trinidad in the, especially in the first half of the 20th century, and the massive amount of change, of social change that happens. Alongside this, you follow Mr. Biswas, Mohan Biswas, as he tries to scramble out of a kind of both emotional and somewhat intellectual poverty into something else, into aspiring for more for his family. I see Biswas as kind of a metonym for the colonial state as well, his kind of struggle towards independence. So the novel really follows the Indo-Trinidadian experience in that way. And also it is of some linguistic interest for the use of language. A lot of it is in Trinidadian Creole, but it really begins with many of the characters speaking in what would have been Trinidadian Bhojpuri at the time and developing later on into speaking more and more English Creole and English as well. So it's a fascinating novel, very funny, at times very heartbreaking, but always very, I would say, life-affirming.
Ryan mag von Naipaul besonders seine trinidadischen Romane und er sagt, dass A House for Mr. Biswas die trinidadische Literatur in gewisser Weise definiert hat. Als kleine Randnotiz, der Roman ist 1961 erschienen und 1981 in deutscher Übersetzung von Karin Gref mit dem Titel Ein Haus für Mr. Biswas erschienen. Der Roman, wie Ryan mir erzählt hat, spielt Anfang des 20. Jahrhunderts und folgt Mohan Biswas. Mohan erlebt verschiedene Herausforderungen und die können als Metonym für die Unabhängigkeit verstanden werden. Das ist ein Beispiel für die indisch-trinidadische Erfahrung und sprachlich interessant, manchmal herzzerreißend und an vielen Stellen sehr, sehr lustig. Mir hat Ryan auf jeden Fall Lust gemacht, dieses Buch jetzt im Anschluss gleich zu lesen.
Auch in dieser Folge haben wir natürlich wieder eine Buchempfehlung für euch von einer Berliner Buchhandlung. Vorher wollen wir aber noch mit ein paar Worten von Ryan abschließen zu der Wahrnehmung von Kreolsprachen, in denen er sagt, dass es keine Artefakte der Kolonialzeit sind, dass sie gerne im akademischen Diskurs exotisiert werden, sondern dass es moderne Sprachen sind mit modernen SprecherInnen in einer modernen Welt.
I want to stress that Creoles are not artifacts of a bygone colonial era. Sometimes in academic discourse and stuff, there might be a tendency to slightly exoticize Creole varieties that are spoken still. These are faraway varieties spoken by this small community. All of these metaphors that kind of distance and exoticize Creoles. I would like to stress that all Creoles that are spoken today are modern languages spoken by modern people in a modern globalized world.
Diesen Monat gibt's eine Buchempfehlung von der Buchhandlung Ocelot im Herzen Berlins, in Berlin-Mitte, in der Brunnenstraße 181. Ein unglaublich schöner Laden, in dem man lange stöbern kann. Eine unfassbar schöne Auswahl. Geht auf jeden Fall vorbei, wenn ihr in Berlin seid.
Mein Name ist Magda Birkmann. Ich arbeite in der Buchhandlung Ocelot in Berlin-Mitte. Wenn ich an Literatur denke, die sich mit Kreolsprachen auseinandersetzt, fällt mir als erstes der afrofuturistische Science-Fiction-Coming-of-Age-Roman Midnight Robber der jamaikanisch-kanadischen Autorin Nalo Hopkinson ein, der im Jahr 2000 erstmals erschienen ist. In Midnight Robber geht es um Tantan, eine junge Frau, die auf dem von karibischen ImmigrantInnen kolonisierten Planeten Toussaint aufwächst. Die Gesellschaft auf diesem Planeten ist hochgradig technologisiert. Die Geschicke der Bevölkerung werden größtenteils von einer allumfassenden künstlichen Intelligenz namens Granny Nanny und der von dieser entwickelten Nanotechnologie gesteuert. Und Tantan ist die Tochter des Bürgermeisters Antonio und wächst erstmal in ziemlich privilegierten Verhältnissen auf. All das ändert sich aber abrupt, als ihr Vater einen Mord begeht. Er vergiftet den Liebhaber seiner Ehefrau, Tantans Mutter, und daraufhin zusammen mit seiner Tochter nach New Halfway Tree flieht, einem zu großen Teilen in Anführungszeichen unerschlossenen Nachbarplaneten von Toussaint, der Gesellschaft von Toussaint als Strafkolonie dient. Und in dieser rauen neuen Umgebung muss die junge Frau über sich hinauswachsen, um sich gegen die patriarchale und koloniale Gewalt zu behaupten, die sie dort erlebt, und nimmt dafür schließlich die Rolle der legendären mythologischen Figur der Robber Queen an. Die Kreolisierung macht sich in diesem Roman von Naylor Hopkinson schon im Genre bemerkbar, denn die Autorin vermischt darin die Struktur eines klassischen Bildungsromans, wie wir ihn seit langer Zeit aus der westlichen Literaturgeschichte kennen, mit einerseits klassischen Science-Fiction-Elementen, mit Fantasy-Elementen und aber auch ganz wichtig mit Figuren und Traditionen aus der karibischen und der westafrikanischen Mythologie und Kultur. Sie orientiert sich dabei stark an den mündlichen Erzähltraditionen der Karibik und Westafrikas, was am deutlichsten wird an der Erzählsprache, die Hopkinson für diesen Roman gewählt hat. Die ist nämlich eine Mischung aus Englisch und aber jamaikanischem bzw. trinidadischem Kreol. Und ich muss zugeben, dass diese Sprache auf den ersten paar Seiten eine ziemliche Herausforderung war für mich als deutschsprachige Leserin, die in der Schule ein sehr British Upper Class geprägtes Englisch gelernt hat. Das war erstmal ziemlich verwirrend für mich, aber es hat tatsächlich nur wenige Kapitel gebraucht, bis mich die Geschichte und eben vor allem diese Sprache, diese Hybridsprache völlig in ihren Bann gezogen haben. Meine erste Lektüre des Romans ist jetzt circa 9 Jahre her. Er hat mich aber all die Zeit dazwischen nicht losgelassen. Ich musste immer wieder zwischendrin an einzelne Elemente und auch an einzelne Textstellen denken. Und als ich letzte Woche zum ersten Mal seit langem wieder nach dem Buch gegriffen habe, war ich wirklich vom ersten Absatz an wieder absolut gefesselt. Deswegen ist Midnight Rubber von Naylor Hopkinson meine Empfehlung an euch heute.
Für diesen Podcast haben wir eine Projektförderung des Berliner Senats für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt erhalten. Wenn ihr aber helfen wollt, die verschiedenen Formate von Pokolit nachhaltiger und unabhängiger zu machen, könnt ihr unsere Arbeit über Steady unterstützen. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaut bis zur nächsten Folge gerne mal auf pokolit.com vorbei. Wir freuen uns auch immer, auf Instagram von euch zu hören. Und bis dahin macht's gut.